Heute war auch wieder eine ganz, ganz bunte Reise im frisch geschwebelten Kölsch. Angefangen haben wir bei der Länderspielreise von der Nationalmannschaft, haben einen neuen Lionel Messi bei uns in der Nationalmannschaft und sind dann über Volleyball, Formel 1, Basketball sogar noch bei der Icon League rausgekommen.
Ja, wirklich. Also hinten raus, wir waren glaube ich so bei Minute 40, wo ich mir so gedacht habe, okay, was machen wir jetzt noch die restlichen 20? Aber ich mag das mittlerweile, wo wir angekommen sind, dass wir uns dann einfach so ein bisschen von Thema zu Thema schlängeln und also selber gar nicht so wissen, wo wir rausgekommen sind. Wie gesagt, am Ende sind wir bei Max Schradi in der Icon League und haben da über den neuen Schiedsrichter über das neue Schiedsrichterjuwel am deutschen Fußballhimmel geredet. Ja. Genau, aber am Anfang natürlich viel Bank Länderspielreise. Ich habe ein bisschen wieder den Euphoriebremser gemacht und für mich sind wir noch nicht der nächste Weltmeisterschaftskandidat. Aber ja, alles in allem, guck mal, wir haben doch fast eine Stunde sogar wieder geschafft.
Hervorragend. Und mit der wünschen wir euch viel Spaß.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock! Und Touchdown für New England!
Hey, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout!
Mittwoch 15:08, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Episode von eurem geschwäbelten Kölsch mit einem in Bundesnationalfarben gekleideten Ben Kunkel, der anscheinend gar nicht mehr aus seinem Nationalteam-Flow rauskommen kann.
Ja, warum auch? Also, wir sind wieder wer, wir werden Weltmeister und da muss man Flagge bekennen und das geht auch zwischen Länderspielpausen. Ich finde das gut. Hallo Martin.
Ich glaube in deiner Insta-Story war es, dass du es verlinkst. Ich also heb die Schere, ich höre leider deinen anderen Podcast nicht, aber ich habe den Podcast-Titel gesehen von wegen Wir werden Weltmeister. Da wusste ich schon um deine Stimmungslage nach dem Wochenende.
Ja, ach, also ich habe das Spiel am Sonntag ja selbst nicht sehen können, oder was heißt nicht sehen können, ich habe schon geguckt, aber nicht live im Stadion, weil wir hatten ja Virtual Bundesliga und waren damit ein bisschen unterwegs das Wochenende, war sehr arbeitsintensiv, ja, aber nö, es ist gerade ein guter Moment, um Deutschland-Fan zu sein.
Endlich mal wieder, nach den geschundenen Jahren, wo die deutsche Fanseele wirklich jedes Mal einen drüber bekommen hat, sind wir
nach
wieder
da. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise.
Ja, das habe ich schon die letzten Monate fabriziert, ich weiß.
Ja, das ist fair. Ich habe dich gerade eben im Call begrüßt mit Hey's Hawk, Dini! Weil, Kontext dazu, hat mich überhaupt überrascht, dass du gar keine Fragen stellst. So, ich komme so in den Call rein und für dich ist es einfach inzwischen das Normalste der Welt. Ich hatte gerade Musik für ein Reel gesucht, was ich schneide. Und bin da halt über Irresponsibles in this shirt gestoßen hier. I am lost.
Kennt jeder, der TikTok wirklich zumindest einmal in den letzten 3-4 Jahren geöffnet hat, weil das ist so. Ja. Also nimmst du einen epischen Moment, dann wird irgendwo diese Melodie da drunter gelegen sein.
Ja, ich sag aber auch, also er passt am besten zu Hawk Dini. Und also ich glaube auch wirklich, dass hier Hawk Dini das Lied wieder groß gemacht hat. So, sonst wäre es heute keins.
Und wir haben uns ja gerade die ehrliche Frage gestellt, also für alle diejenigen, die nicht wissen, über was wir reden, macht mal oder verbringt mal mehr Zeit im Internet, das wird sich durchsetzen, ist wahrscheinlich die most epic Football-Sequenz of all time, also nenn mir eine epischere.
The most extraordinary finish to a Aufstiegsseason.
Ja, genau, irgendwie so, aber ich kann es eigentlich, glaube ich, auch auswendig. Also geht um die Aufstiegsrunde, zweite englische Liga Richtung Premier League, Watford spielt gegen Leicester, Leicester hat in der Nachspielzeit einen Elfmeter, verschießt ihn im direkten Gegenzug, macht Watford das Tor, geht in Richtung Premier League und Leicester eben nicht. Ich habe Bengt jetzt gerade die Frage gestellt, bist du lieber Watford-Fan oder bist du lieber Leicester-Fan? Weil, spinnen wir die Geschichte mal 1, 2, 3 Jahre weiter. Ja, Watford steigt oder Watford gewinnt dieses Spiel, steigt aber selbst im selben Jahr nicht auf. Leicester braucht ein Jahr länger, geht dann in die Premier League und wird, glaube ich, 2 oder 3 Jahre später einfach Premier League-Meister. Und deine Antwort war?
Ja, aber aus der Pistole geschossen, Watford. Also wirklich komplett ohne jeden Zweifel. Natürlich davon außen betrachtet und nur rein hypothetisch, weil man lebt und stirbt natürlich mit seinem Verein. Aber wenn du mich jetzt vor die Wahl stellst und ich spinne das Ding sogar noch weiter. Du kannst dir aussuchen, du bist beim Leicester-Spiel, wo sie die Meisterschaft, die Premier League gewinnen im Stadion, oder du bist halt bei Watford da in der Kurve und erlebst das live. Und ich sag dir, das ist halt das Epischste, was jemals zu einem Saisonfinale geführt hat. Das epischste Saisonfinale, das es irgendwie jemals gegeben hat. Und wenn du das dann irgendwie mitleidend mit deinem Verein erleben kannst, dann hast du den Olymp erreicht. Danach brauchst du nie wieder Fußball gucken.
Ja, also ich verstehe, was du meinst, und trotzdem glaube ich, jetzt im Nachhinein bin ich lieber Leicester-Fan, weil, und also unter dem Gesichtspunkt, klar, du gewinnst dieses Spiel auf eine, also absolut epische Weise. Es gibt keinen epischeren Sieg, den du, glaube ich, im Sport generell erringen kannst, und du bist da live dabei, gebe ich dir. Du steigst aber in derselben Saison trotzdem nicht auf, weil du das Finale dann eine Woche später verlierst. Deswegen wird das immer irgendwie im Hinterkopf bleiben, dass du es dann final nicht geschafft hast. Und auf der anderen Seite, ja Mann, also das wird unfassbar wehgetan haben, aber du wirst einfach so 2-3 Jahre später mit Leicester City, was eben halt vergleichbar ist mit Kaiserslautern damals in den 90ern, als die aus der zweiten Liga aufgestiegen sind und dann Bundesligameister geworden sind. Also so vergleichbar ist das, und das ist in England, muss ich euch nicht erzählen, noch schwieriger, weil eben der also Abstand zwischen Top-Teams und Aufsteiger immens ist. Deswegen glaube ich, ist die einzige logische Antwort, also du musst lieber Leicester-Fan sein. Weil mit dem Verein dann Meister zu werden, ist halt so ein One-in-a-Million-Ding. Das andere auch, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, der logische Call ist Leicester, auch wenn ich dein Watford-Take verstehen kann.
Ja, dann sage ich aber ehrlich, ist mir im Leben eines sowieso schon geschundenen Sportfans, ist dann auch wichtiger, den einen Moment so zu maximieren, wie es nur irgendwie geht, weil Leicester hat ja auch keine langfristige Entwicklung dadurch genommen. So,
sind Scheiß die drauf, du bist Meister geworden. Ja, natürlich, wahrscheinlich schon, aber die sind Meister geworden.
Ja, gut, also ich verstehe, natürlich, ja, die sind Meister geworden, aber also ich sag halt, über diesen Moment geht einfach nichts drüber hinaus, aber naja, finde ich trotzdem interessant. Und vor allem, du konntest natürlich mit Leicester dann auch Champions League fahren. Ey, ich sag aber auch, für so einen, der sich jedes Wochenende irgendwie in der zweiten englischen Liga rumschlägt und halt höchstens mal von der schottischen Grenze bis nach London fahren muss, so, für den ist eine internationale Reise ganz schön anstrengend. Also für die Allesfahrer, dann jetzt plötzlich noch 3 Auswärts-Champions-League-Spiele zu machen, das ist nicht so easy.
Ja, nimmst du trotzdem mit. Ich würde gerne, jetzt hätte ich gerne lieber eine Live-Chat-Funktion, wie viele haben wir aktuell mit diesem Thema verloren? Das ist, also frage ich mich jetzt gerade immer, auf der anderen Seite, also claimen wir uns selbst als Sportpodcast, und die Leute, die uns hören, haben ja zumindest so ein bisschen einen sportlichen Bezug. Ich würde das trotzdem sehr, sehr gerne wissen. Also falls ihr diese Szene wirklich in eurem Leben noch nie gesehen habt, dann müsst ihr uns im Nachhinein danken, guckt sie euch an, und also ihr werdet sie nicht mehr vergessen.
Ja, und legt Taschentücher bereit. Also Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Szene. Und da hatte ich mir dann gerade auch noch gedacht, wenn wir jetzt jeden Podcast mit einem epischen Sportmoment starten würden, ohne dass wir tief in die Recherche gehen müssten, wie lange würden wir durchhalten? Und also ich glaube, wir würden kein Jahr schaffen, also ohne recherchieren, ne? Ja, so natürlich irgendwie ein bisschen rund um Storytelling, dafür darf man es dann schon recherchieren, aber wenn man dann jetzt irgendwie sagt, okay, gut, wir müssen eröffnen und wir müssen zumindest mal grob wissen, worum es ging und sowas, also ich glaube, oder wenn wir dann den Kommentator zitieren wollen, dann darfst du es dir nochmal angucken, aber du musst schon spezifisch nach diesem Moment suchen.
Ich sag, wir schaffen ein Jahr. Ich bin kurz davor, das uns jetzt auch aufzuerlegen. Ja, also, dann reden wir wieder drüber, was ist denn wirklich ein epischer Moment? So bei diesem Hock-Dinay-Moment, Leicester gegen Watford, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ob der episch ist. Weißt du, aber dann irgendwann werde ich dir ja sagen, ja gut, das ist jetzt für dich ein ganz toller Moment, aber das ist jetzt nicht für die gesamte Sportwelt oder jetzt sagen wir mal die gesamte Welt einer Sportart ein epischer Moment gewesen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich. Also nicht alles ist Dirk Fadeaway-Dreier zum NBA-Championship-Ring. Keine Ahnung, ob das jemals passiert ist.
Dirk Fadeaway-Dreier hat es nie gegeben. Das sagt schon mal wieder sehr viel über deine NBA-Knowledge.
Ja, wie gesagt, also das claim ich inzwischen auch gar nicht mehr. Ich versuch's gar nicht erst. Aber ja, also da dann halt natürlich sowas ist dann allgegenwärtiger, epischer Moment. Ich würde dir jetzt aber auch zum Beispiel geben, Brettit Stuttgart. Ja, so ein epischer Moment. Und ich weiß nicht, ob wir da auf 50
kommen. Doch, 100%. Als er bangt. Es gibt ja noch andere Sportarten außer Fußball.
Ja.
Das würde ich, wir würden auf jeden Fall.
Paar mit dabei. Ja,
doch, ich würde sogar sagen, wir kriegen 100 hin.
100?
Ja.
Okay, 100. Also, und du musst spezifisch dann suchen, natürlich. WM-Finale 2014. Also, okay, gut. Boah. Machen wir sonst das zur Aufgabe?
Ja, wir werden jetzt nicht die nächsten 100 Folgen durchziehen. Wir müssen erstmal gucken, ob es diesen Podcast noch 100 Folgen gibt. Aber wir können das gerne mal so ein bisschen mitnehmen. Wenn wir nächste Woche wieder dran denken, können wir das als kleiner Start in die Episode gerne einführen. Aber dann auch wirklich so kurz gehalten. Also wir müssen jetzt nicht jedes Mal 10 Minuten über irgendein episches, in Anführungszeichen, Event reden. Ja, sondern einfach so, ey, heute erinnern wir uns daran, war crazy, nochmal so als kleine Auffrischung. Ja, das nehmen wir mal mit.
Ja, finde ich gut, gefällt mir. So, und was nehmen wir mit rein in die Folge? Natürlich, ja komm, lass uns mit Länderspielreise starten, weil ich war ja auch in Mailand unterwegs.
Ich dachte gerade schon wieder, dass wir das schon letzte Woche besprochen haben, ne? Aber haben wir nicht. Wir haben die letzte Woche vor deiner Länderspielreise angesprochen. Das fühlt sich nur für mich an, weil wir uns halt seit Ewigkeiten mal wieder quasi so live, in real life gesehen haben am Wochenende. Und quasi diese Gespräche zum Teil schon hatten, aber nee, dann lass uns natürlich mit der Länderspielreise anfangen. Also, du darfst gerne ein bisschen erzählen.
Ja, ich bin ja quasi aus dem Podcast raus und in den Flieger rein.
Also ja, ich habe letzten
Mittwoch aufgenommen und dann musste ich mich ja sogar ein bisschen ranhalten, damit ich den Flug überhaupt noch kriege. Hat dann alles gepasst. Ja, und Mailand erstmal, geile Stadt, wirklich richtig schön. Aber vom Bahnhof weg, also die Bahnhöfe überhaupt erstmal nicht so assi wie in Deutschland, ne? Also in Deutschland kann ich dir, glaube ich, keinen Bahnhof in der Großstadt aufzählen, wo es nicht gottlos asozial zugeht, aber das war in Italien dann eigentlich schon ganz nett. Und dann habe ich mir mal ein bisschen vorgenommen, per Fuß zu erkunden. Und dann sind wir zur Unterkunft gegangen, oder ich bin zur Unterkunft gegangen, habe da dann meine Leute getroffen. Und auf dem Weg dachte ich mir, ach du Scheiße, was ist das für eine runtergekommene Stadt? Also da hast du halt auch wirklich schon gemerkt, gut, in Italien sind die Probleme mit Infrastruktur vielleicht doch noch ein bisschen größer als bei uns in Deutschland. Mhm. Aber als wir dann mal einmal auf Sightseeing-Tour gegangen sind, hast du dann auch die schönen Ecken von Mailand entdeckt. Und da war auch richtig geil, also da hat es dann schon echt Spaß gemacht. Nö, und dann haben wir uns am Donnerstag mit ein paar Fans getroffen. Oh, das war auch geil. Wir haben immer so einen Fantreff, so irgendwie die eigenständigen Fanclubs rufen dann eine Kneipe aus, wo man sich dann im Vorfeld einmal trifft und von da aus dann irgendwie zusammen zum Stadion geht. Und dann war eigentlich die Ansage, okay, gut, wir haben mit den italienischen Behörden zusammen Sonderzüge organisiert und die Sonderzüge bringen euch dann hier zu der und der Haltestelle, von da aus dann ein kleiner Fanmarsch zum Stadion. Wir so, okay, cool, ist ja alles in Ordnung. 17 Uhr sollten die Sonderzüge gehen, 16.45 Uhr kommt die Ansage, yo, übrigens, ne, gibt keine Sonderzüge. Und dann denkst du dir auch nur, gut, vielen Dank, hier sind gerade 600 Menschen irgendwie in dieser Kneipe und wollen rüber, aber hat dann trotzdem alles geklappt, kleiner Fanmarsch dabei gewesen und muss auch sagen, auf den bin ich auch wirklich stolz, so weil der organisch aus den Fankreisen entstanden ist und dafür waren es trotzdem dann schon so 300 bis 500 Leute so und das ist erstmal ein echt guter Start. Natürlich ist es jetzt noch nicht EM und 30.000 laufen im Bus hinterher, aber überhaupt, dass man dann irgendwie ausruft, okay, gut, dann hier von der Haltestelle, wir laufen so eine halbe Stunde, kommt da dann mal mit zusammen und natürlich sind jetzt nicht die eindrucksvollsten Bilder nach außen, weil dafür sind es auch nicht genug Leute, aber finde da schon, dass wir eigentlich an einer ganz guten Stelle sind. Ja, und die Auswärtsreise hat dann auch echt Spaß gemacht, wobei das San Siro ja auch scheiße leer war, ne? Hast du geguckt?
Du hast mich wieder verloren, Bengt. Aber ja, natürlich habe ich geguckt.
Deswegen wollte ich dich jetzt gerade mal zwischendrin wieder reinholen.
Das ist gut, das ist clever von dir gemacht. Natürlich habe ich geguckt. Ich fand, und das habe ich dir schon am Wochenende gesagt, weil du jetzt sagst, so, ja, 300 bis 500 sind also natürlich nicht vergleichbar mit EM-Zahlen. Ich fand es trotzdem, du meintest, glaube ich, am Ende waren 3.500 Deutsche da. Und Also, die haben schon ordentlich, also die haben sich bemerkbar gemacht. Und das ist jetzt bei Auswärtsspielen der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren nicht immer also gang und gäbe gewesen. Und ich habe auch ein, zwei, also natürlich auf den sozialen Netzwerken ein bisschen was gesehen, was da so los war. Also ihr habt euch da schon zumindest mal einen kleinen Namen gemacht. Weil jetzt mal wirklich in den letzten Jahren, wenn du jetzt mal guckst, natürlich irgendwie London fliegen dann immer ein, zwei, in Amsterdam sind dann auch immer ein, zwei dabei. So, das sind diese klassischen Auswärtsreisen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen konnte oder dass man das erwartet, okay, Deutschland spielt auswärts, da werden schon irgendwie auch ein, zwei mitfliegen. Und das hat sich, glaube ich, jetzt schon gedreht und das hat mich überrascht, wie viele und vor allem dann auch, also jetzt lautstark ist vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, man hat durch im Fernsehen schon auch also hören können, immer mal wieder phasenweise.
Ja, und immerhin, ne? Also da ist dann ja auch schon mal ganz cool, dass wir uns da bemerkbar machen. Ja, also, dass wir da natürlich nicht das ganze Stadion einnehmen, so, da braucht's halt auch einfach noch ein bisschen Zeit, ne? So, wir stehen immer noch relativ am Anfang von unserer Reise und das ist auch okay, so. Und ja, 3.500 Mann klingen erstmal viel und sind auch viel, möchte ich gar nicht irgendwie kleinreden. Nur auf der anderen Seite gehört halt auch einfach dazu, dass Mailand ja auch eine attraktive Stadt ist. So, es ist ja schon was anderes, Wenn du ein Auswärtsspiel in Mailand hast oder dann halt eins in Zeneca.
Es geht deswegen, ja auch ein bisschen mehr, also in diesem Viertelfinale, als wenn du jetzt nach Bosnien fliegst. Und das will ich auch gar nicht also ich werde nie davon ausgehen, dass jetzt irgendwie 3.000 nach Bosnien fliegen und da dann eine Mordsparty machen. Natürlich ist Mailand das attraktivere Ziel und dann verbindest du das noch mit 2-3 Tagen Italien und hast so ein gutes Gesamtpaket. Aber trotzdem, auch das ist für mich nicht selbstverständlich, weil es eben in den letzten Jahren deutsche Nationalmannschaft nicht so war. Aber ich find's extrem, also eine coole Entwicklung einfach, dass das so in diese Richtung geht und dass man jetzt wieder sagt, ey, die Nationalmannschaft ist mittlerweile wieder so attraktiv, dass wir uns eben also zumindest dann aufmachen, richtig? Weil du brauchst ja erstmal quasi, also die Nationalmannschaft ist mittlerweile wieder ein Happening, wo du sagst, okay, dafür nehme ich mir 2-3 Tage Urlaub. Und natürlich verbinde ich das dann vielleicht auch nochmal mit 2-3 Tagen Italien. Aber das haben, glaube ich, Menschen früher nicht so häufig gemacht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dahingehend ist es ja auch eigentlich ein gutes Zeichen für uns alle, dass es da einfach auch wieder attraktiver wird. Ich freue mich schon auf die kommenden Länderspielreisen dann. So, wir haben dann ja jetzt erstmal im Juni 4. und 8. dann das Nations League Halbfinale und hoffentlich Finale. Die sind dann beide in München, Spiel um Platz 3 wäre in Stuttgart. Und danach muss ich leider schon wieder die Schere heben, weil da kann ich dann wieder nicht dabei sein. Dann ist nämlich Länderspielpause, während wir Timmendorf haben. Also ja, auch irgendwie 5. und 7. 9. oder sowas in die Richtung. Ja, und da verpasse ich dann, glaube ich, die Länderspielreise in die nach Slowenien. Slowenien oder Slowakei? Boah, wen kriegen wir in der Gruppe? Ja, habe ich gerade nicht genau drauf, aber egal. Auf jeden Fall da in der Richtung haben wir eins. Und dann noch eins in Köln gegen Nordirland. Slowakei ist es übrigens. Und auf die Länderspielreise danach habe ich richtig Bock, weil dann spielen wir zu Hause gegen Luxemburg. Das Ding ist, glaube ich, in Leipzig. Und dann geht's nach Belfast, dann ist Nordirland dran. Junge, da habe ich so Bock drauf. Also Irland habe ich generell noch nie betreten, geschweige denn Nordirland. Und also da dann mal ein Wochenende zu machen, Junge, Junge, Junge. Also da muss ich mir auf jeden Fall noch ein paar Urlaubstage für aufbewahren.
Ja, also gehe ich von aus, dass dir das da gefallen wird in Nordirland. Ist dann auch ein wilder Kontrast von in Leipzig gegen Luxemburg hin zu auswärts nach Belfast fliegen. Aber ja, nimmt man mit.
Ja, und ich meine, dann geht halt einfach am Samstagmorgen direkt nach dem Spiel in Leipzig der Flieger nach Nordirland und dann machst du dir halt da 2-3 geile Tage. So, da habe ich richtig Bock drauf. Also, nächsten Länderspielreisen können kommen, vor allem, weil es ja auch sportlich einfach geil läuft. So, ja, es war nicht alles Gold, was glänzt, und 50% der Begegnung gegen Italien war gut. Leider war halt nicht ein gutes Spiel ein schlechtes Spiel, sondern beide mit beiden versehen. Also in beiden eine gute Halbzeit. Hat man sich zu viele Dortmunder eingekauft?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich finde, ich bin wieder der Part, der auf die Euphoriebremse drückt. Mir kommt die deutsche Mannschaft nach diesen beiden Spielen schon wieder viel zu gut weg, sag ich dir ehrlich. Weil ja, gerade die erste Halbzeit im zweiten Spiel zu Hause gegen Italien war phänomenal. Ich glaube, Kimmich hat gesagt, war die beste Halbzeit nach dem 7-1 gegen Brasilien. Da würde ich auch mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen, weil... Und es geht für mich los.
So viele gute Halbzeiten hatten wir seitdem nicht mehr.
Ja, also ich fand schon, bei der EM 2024 waren sehr, sehr viele gute Halbzeiten dabei. Generell mit Nagelsmann sind schon viele gute Halbzeiten dabei. Also so gut fand ich es einfach nicht. Und ich sag dir auch ehrlich, ja, ich finde, die Italiener sind aktuell kein Weltteam. Also lass uns mal bitte nicht anfangen zu sagen, ey, wir haben jetzt Italien 2-mal geschlagen, wobei sie haben sie nur 1-mal geschlagen. Für mich ist Italien nicht ansatzweise auf einer Ebene mit Spanien, Frankreich, England. So, da ist immerhin schon noch ein bisschen Platz dazwischen. Und wenn wir wirklich sagen, ey, wir sind jetzt wieder wer in der Welt, dann ist es auch unser Anspruch, Italien an die Wand zu spielen. Das klingt jetzt wieder überheblich, aber sorry, so ist es dann einfach, weil dieses Italien eben aktuell noch keine Weltmannschaft ist. Und dafür, also wird mir die Mannschaft dann auch schon wieder extrem hoch in den Himmel gelobt, wie jetzt eben dann auch wieder viele sagen, wow, guckt euch die erste Halbzeit im Rückspiel an, wie wir die an die Wand gespielt haben. Ja, es war aber auch nur ein Italien, das in seiner Entwicklung noch extrem, extrem weit am Anfang steht.
Ja, definitiv. Also Italien ist ja grundsätzlich auch so ein Ding, ne? Ich finde, die haben nicht diese klassischen Phasen dabei, wo du mal an der Spitze der Welt bist und dann halt mal wieder abtauchst. So, Italien ist eigentlich immer konkurrenzfähig und ist immer in der Lage, eine Weltmeisterschaft zu holen, aber auch immer in der Lage, in der Gruppenphase rauszufliegen. So, und bei Deutschland hatten wir das eine Zeit lang nicht, so nach unserer sehr glorreichen Zeit 2014, oder bis 2014, kam dann halt auch einfach mal eine Abstinenzphase, was auch normal ist. So ein Erfolg entwickelt sich auch in Wellen. Und die sehe ich bei Italien nicht, weil so irgendwie dann völlig aus dem Nichts werden sie dann 2021 Europameister und 22 bei der WM ist dann wieder, boah, da muss ich jetzt gerade nachgucken, waren die überhaupt dabei? Hat Italien sich 22 qualifiziert? Ich glaube nämlich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das war ja dann, wenn dann deine Katar-WM. Also wenn, dann musst du das wissen. Genau, ich habe das schon alles wieder verdrängt.
Nee, aber also ich glaube tatsächlich, dass Italien sich nicht qualifiziert hat für die WM 22. Und das ist halt so dieses typisch Italien, ne? Und andere Nationen, die halten sich dann mal länger auch für die Zeit oben. Bei Spanien war es dann 2008 bis 2012, dass sie die absolute Fußballmacht waren. Und seit 22 spielen die dann auch wieder oben mit. Brasilien und Argentinien kannst du eigentlich nie so richtig abschreiben. Und andere Länder dann halt ebenso. Und da ist Italien schon nochmal was Besonderes, aber entsprechend ist es halt auch, ja, jetzt zu sagen, nicht schwer, ist auch übertrieben, aber ja, es gibt größere Challenges, als Italien zu besiegen.
Genau, und das ist für mich so ein bisschen, also lasst uns den Maßstab richtig einordnen, es ist trotzdem ein Erfolg, dass du weitergekommen bist, aber ich meine, wir saßen ja auch letzte Woche und haben gesagt, also alles andere als ein Halbfinale wäre dann auch irgendwie schon ein maximaler Downer in der Phase, deswegen 100%. Ist es gut, dass es jetzt so durchgegangen ist und für mich ist es auch am Ende deutlich durchgegangen, dass das Rückspiel 3-3 ausgeht. Ja, ich glaube, wenn ein bisschen mehr auf dem Spiel steht, dann spielt das Deutschland auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit runter. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das noch irgendwie schief geht. Deswegen, also nochmal, ich möchte es nicht schlecht reden. Es ist trotzdem, du hast deine Hausaufgaben gemacht, du spielst ein Halbfinale zu Hause. Das ist eine geile Möglichkeit, bloß für mich sind wir jetzt innerhalb von diesen beiden Spielen nicht plötzlich der nächste Weltmeisterschaftskandidat geworden. Also so weit sind wir dann einfach auch wirklich noch nicht.
Der waren wir von mir aus schon vorher. So, den haben wir meiner Meinung nach auch schon ein bisschen vorher inne gehabt, weil ich halt einfach wirklich diesen Spirit sehe in der Truppe, weil ich die Mannschaft regelmäßig erlebe, dass da auch einfach nochmal was Neues und Besonderes entsteht und eine Euphorie da ist, wie ich sie ganz, ganz lange nicht mehr gespürt habe. Und deswegen kann ich es halt echt inzwischen schon wirklich kaum erwarten. Und das ist nochmal so ein Leuchtturm-Event, was seinen Schatten so krass weit vorauswirft, diese WM 2026. Ich wollte auf 48 wegen 48 Teilnehmern hinaus. Deswegen bin ich da eigentlich schon ganz positiv. Ich hatte einmal kurz das Gefühl, oh scheiße, jetzt könnte es kippen. Und das war, als der Schiri raus zum VAR-Pult gegangen ist.
So, aber da sind wir uns ja auch einig, das ist kein Elfmeter. Das ist kein Elfmeter.
Ja, grundsätzlich bin ich bei dir. Ich sag aber auch, wir dürfen uns auf gar keinen Fall beschweren, wenn es den gibt. Weil Nico Schlotterbeck rauscht da schon mit hohem Tempo rein und er trifft den Gegner. Ich sag auch, der Kontakt war nicht ausschlaggebend für den Fall. Aber es gab den Kontakt, der Schiri hatte diese Wahrnehmung, er hatte eine uneingeschränkte Sicht und dann sage ich, kannst du ihn eigentlich nicht rausschicken, weil dann ist es keine klare Fehlentscheidung in meinen Augen.
Ja, ich weiß, jetzt, das ist jetzt wieder sehr Regel-Nazi-Haft, aber für mich ist es kein Elfmeter. Ich bin froh, dass er rausgeschickt worden ist, weil so wie du sagst, natürlich berührt er den leicht, aber das ist nicht der Grund, warum der am Ende hinfällt. Und also darum geht es dann für mich.
Ja, absolut. Und wenn in erster Instanz keiner gegeben wird, dann ist es auch okay. Aber ich sag halt so, wenn er gegeben wird, dann kannst du dich echt nicht beschweren, wenn er halt dann nicht mehr zurückgenommen wird. Aber ja, als dann in der 95. das Tor für Italien fällt, da hab ich dann jetzt auch nicht mehr sonderlich gezuckt. So, und deswegen sieht das schon ganz gut aus. Wer sticht für dich heraus aus der Länderspielreise?
Auch für mich ist der klare Gewinner Oliver Baumann. Also je nachdem, was mit Ter Stegen passiert, aber im Kampf gegen Nübel ist das jetzt auf jeden Fall unsere Nummer 1 und also vor allem im Hinspiel fand ich den überragend, also wirklich ein, zweimal wirklich herausragend gehalten. Dann die Basic-Antwort ist natürlich Tim Kleindienst, was für mich aber auch irgendwie ein No-Brainer ist, nichts gegen Johnny Burkhardt, aber mir hat schon gewundert, dass er mit Burkhardt gegangen ist im ersten Spiel, der Kleindienst dann schon irgendwie also besser funktioniert und ja, der dritte No-Brainer, den du nennen musst, ist Josh Kimmich für mich, aber auch nicht mehr so richtig, weil ich den halt davor schon immer extrem geil fand auf dieser Rechtsverteidigerposition, aber natürlich ist das für den. Also, ich fand ihn im Hinspiel 2 Tore vorbereitet, im Rückspiel quasi auch, glaube ich, an jedem Tor beteiligt, so geht nicht arg viel besser.
Nö, also Kimmich hat wirklich eine nahezu perfekte Länderspielreise erlebt und für ihn hat es mich auch sehr gefreut, weil er ja auch einfach einer ist, der sich jedes Mal so krass aufreißt, der die Mentalität in jedem Spiel an den Tag bringt und es da vollkommen egal ist, ob es irgendein Nichtspiel, wenn die Meisterschaft schon entschieden ist, gegen Augsburg ist in der Bundesliga oder dann halt ein EM-Viertelfinale gegen Spanien. So ihm kannst du immer dieselbe Mentalität an der Nasenspitze ablesen und da habe ich schon eine Menge Respekt vor. Natürlich muss man dann auch noch Goretzka erwähnen.
Der bekommt mir zu viel Primetime in diesem Podcast mittlerweile. Aber ja, du hast recht. Also natürlich hast du recht.
Ja, also muss ich schon sagen, dass Ehre wem Ehre gebührt und Leon Goretzka ist da halt wirklich einfach einer, der sich aufgeschwungen hat, Musterprofi und tralala, haben wir ja alles schon besprochen. Deswegen. Aber es gibt heute noch eine Premiere hier im Podcast. Ich habe mir überlegt, komm, meinen Jungs habe ich den schon präsentiert, ich habe meinen Flug nach Mailand gut genutzt. Ich hab einen Song geschrieben und dann schauen wir mal, ob es den 26 dann auch im Stadion gibt, weil mit Deutschland wollen wir nach New York, dort holen wir uns den 5. Stern, Weltmeister 26, wieder mal in Bern. Und unter tosendem Applaus hauen wir England und Spanien raus. Wir singen alle gemeinsam, bringen wir ihn nach Haus. Schalalalalalalala und so weiter. Und was sagst du?
Ja, der braucht noch ein bisschen bei mir. Also, die Rhymes sind gut, die Rhymes sind gut. Ich mag Udo Jürgens, ist eh goated. Aber ansonsten, also der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen bei mir, um dann wirklich final anzukommen. Ihr habt bessere, sag ich mal so.
Ich werde ihn dir auf TikTok so lange unter die Nase reiben, bis
darauf,
du ihn im Schlaf singst.
Darauf freue ich mich auch schon.
Ich gehe strikt
davon aus, dass das passieren wird. Lass noch einmal, wenn wir jetzt über die Sternchen dieser Reise gesprochen haben, weil ich habe für mich zwei, die negativ auffallen, wo ich mir so sage, ui, die haben sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert.
Okay, bin ich sehr gespannt drauf.
Hast du auch jemand? Vielleicht haben wir dieselben?
Also, mir fällt auf jeden Fall instant einer ein, wo ich sage, gut, okay, das war jetzt nicht zwingend seine Länderspielreise. Über den zweiten muss ich gerade zumindest nochmal nachdenken. Ich gucke mir dabei nochmal die Aufstellung an. Gib mir gerne deinen ersten.
Also, mein erster ist der relativ deutliche. Für mich ist, ich werde aus Leroy Sané nicht schlau.
Okay, ja, gut, also verstehe ich einerseits, ja, aber andererseits ist es halt auch einfach seit jeher seine Art, ne? Also du kritisierst
aber
da
trotzdem
wahrscheinlich
ist es,
die
aber jetzt
die
ist es, es wäre mal wieder eine neue Möglichkeit mit Wirtz, der gerade draußen ist, so jetzt ist dieses Fenster offen und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum der wirklich alles hat, also von den Anlagen und auch von den Skills ja auch beim großen Verein und der hat das alles auch schon auf einer großen Bühne gezeigt und dann, ich verstehe es nicht, warum er es nicht in der Nationalmannschaft auf den Platz bekommt. Also es ist für mich nicht logisch.
Ja, das stimmt, vor allem, weil wir uns ja auch schon relativ lange bei Sané über genau die Probleme unterhalten. So, ja. Und seitdem der in München ist, wird ihm das ja auch regelmäßig vorgehalten. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, dann von seiner Körperhaltung und seiner Ausstrahlung darauf zu schließen, ob der denn wirklich alles auf den Platz gibt. Weil Mesut Özil war auch so einer. Dem hast du auch nie angesehen, dass jetzt gerade vielleicht WM-Finale ist. Und trotzdem war der halt einer, auf den du dich immer verlassen konntest in den entscheidenden Spielen. Und dahingehend fällt es mir dann einfach schwer zu sagen, ja, okay, gut, Sané, dann jetzt in dem Spiel mal keinen Impact gehabt, weil viele andere hatten den Impact und die stehlen dir dann ja schon auch so ein bisschen das Scheinwerferlicht. Aber ja, von Sané hätte auch mehr kommen dürfen. Und in so einer Phase, wo Wirtz nicht da ist, wahrscheinlich auch müssen. Aber also ich sag auch, so ist der Sané nicht zwingend ein Mehrwert für die Startelf, aber ein Sané auf der Bank zu haben, ist eine fucking Menge wert.
Natürlich, also als Bankspieler ist er eine super Menge wert, aber für mich ist Sané eigentlich kein Bankspieler. Also rein den Anlagen her ist er eigentlich...
Sollte er nicht sein.
Also sollte er zu gut für die Bank sein. Und dann sage ich dir ehrlich, ich bekomme langsam aber sicher, Mann, also Jonathan Tah macht mir irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Ich finde... Keine Ahnung warum, ich könnte jetzt nicht mal eine genaue Situation sagen, wo er irgendwie gepatzt hat, aber ich fand, er sah gegen Italien beim Gegentor nicht gut aus, er sah dann, also im Hinspiel beim Gegentor nicht gut aus und irgendwie ist auch das, wo ich mir eigentlich denke, Mann, du müsstest eigentlich auch, bei Leverkusen gucke ich mir dich an und denke mir, oh mein, also wenn er jetzt zum Beispiel in den Spielen gegen Stuttgart so wirklich einfach 1A top ohne Fehler und das in der Nationalmannschaft ist mir auch immer alles noch ein bisschen, also da gucke ich auch die Innenverteidigung und sag, da sind wir auf jeden Fall noch nicht ansatzweise Weltklasse wie eben andere Nationen, Frankreich, England, Spanien, etc.
Boah, aber sind die alle Weltklasse? Also Frankreich und Spanien, okay, wo ich da aber auch Abstriche mache. Ich finde, wir haben auf diesem Planeten ein Innenverteidigerproblem. Also ich würde das gar nicht mal zwingend an Jonathan Tah festmachen. Es gibt für mich gerade keine herausragenden Innenverteidiger. Und
ja gut, Van Dijk spielt dann Golf für dich.
Ja, aber also gut, ich verfolge Liverpool wenig, aber ich fand Van Dijk jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so krass. Also dieses Jahr hat er dann ja scheinbar wieder ein ganz gutes Jahr, weil es für Liverpool ja auch ganz gut läuft. Aber also die letzten Jahre hatte der ja schon auch immer mal wieder Schnitzer dabei.
Ja, keine Ahnung, also für mich ist Van Dijk mit Abstand der Beste der Welt. Der spielt, also spielt natürlich ja, bei Holland, die habe ich noch gar nicht aufgezählt. Aber nochmal, ich weiß, aber wenn wir immer davon reden, dass wir der Nächste, also auf weltmeisterlichem Niveau spielen, dann sage ich dir ehrlich, also in meinen Augen ist diese Innenverteidigung eben noch nicht weltmeisterlich und macht mir zumindest ja, ein bisschen, also mir ein bisschen Bauchschmerzen. Und das spricht ja auch dann dafür, dass du eben in einer Halbzeit drei Dinger gegen Italien also kassierst, auch wenn dann wahrscheinlich die anderen 10 oder 9 auf dem Platz nicht mehr so 100% drin waren und man jetzt nicht irgendwie sagen kann, ja gut, unsere Verteidigung funktioniert nicht, deswegen kassieren wir 3 Tore, sondern da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, aber unterm Strich kassierst du 3 Tore gegen Italien.
Ja, definitiv. Und also ich meine, es zeigt sich ja alleine schon daran, dass du ja in den erfolgreichsten deutschen Jahren eigentlich immer auch FC Bayern Innenverteidiger dabei hattest. Und im Moment spielt ja kein deutscher Innenverteidiger bei den Bayern. Also da hast du ja einfach das, das zeigt sich ja auch, dass die das Niveau nicht mitbringen, was wo die Bayern als deutscher Branchenprimus sagen, okay gut, das hilft uns auf internationalem Niveau weiter. Und also dahingehend verstehe ich schon. Und dass wir unsere schwächste Position in der Innenverteidigung haben, ja, da lässt sich schon wenig gegen sagen. Das ist wohl so.
Gut. Dann hast du noch was zur Nationalmannschaft?
Ja, also als du gesagt hast, hier die Spieler, die enttäuscht haben, ich habe an Nadim Amiri gedacht, wo ich auch sage, gut, ihn braucht man da jetzt noch nicht in die Verantwortung und in die Pflicht ziehen. Das waren seine ersten Länderspiele. Trotzdem waren es keine guten. So,
da kannst du beide Mainzer mit reinnehmen. Ich fand auch, also kannst Amiri und Burkhardt, die performen in der Bundesliga, ist aber für mich dann einfach nochmal hier Nationalmannschaft, ist nochmal was anderes. Nö. Aber da gehe ich nicht mit einer Erwartung wie bei einem Jonathan Tah oder bei einem Leroy Sané rein, wo ich mir so denke, ey, ihr müsstet eigentlich, das ist genau eure Bühne, bei den Mainzern sage ich jetzt gut. Das ist jetzt einfach auch für euch ein bisschen Neuland, das ist schön, ihr habt euch den Platz verdient, 100%ig. Aber da hat es mich jetzt nicht überrascht, dass die vielleicht ein bisschen jetzt nicht so super direkt reingepasst haben.
Ja, das ist so. Aber gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir ungefähr 20.000 Kilometer in den Osten, weil wir müssen nicht mehr über den großen Teich und die Formel 1 hat China erreicht.
Ja, warte, wir müssen noch bevor, also ist natürlich wieder der Klassiker, dass du dieses Thema einfach unter den Teppich kehren möchtest. Ich möchte nochmal sagen, es gab einen in diesem Podcast, der gesagt hat, dass er es okay findet, dass Nick Woltemade nicht mit zur A-Nationalmannschaft fährt. Möchtest du diesen
Take? Ja, bleibe ich auch dabei.
Möchtest du diesen Take revidieren? Nein. Ich würde dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben oder dann einfach dich also schlafen schicken, weil was der gemacht hat, ist unfassbar.
Ja, aber es ist doch gut, dass der das jetzt bei der U21 machen kann. Hätte der bei der A-Nationalmannschaft einen Dreierpack gemacht? Sehr wahrscheinlich nicht. Wie viel Spielzeit hätte er da bekommen? Vielleicht 30, 40 Minuten. So, weil du da halt noch andere Jungs da mit dabei hast, wo ich halt sage, lass den Nick Woltemade sich erstmal entwickeln und lass ihn jetzt in Stuttgart seine gute Zeit haben, lass ihn die U21 auseinanderschießen und dann haben wir einen fertigen Stürmer. So, lass uns dann noch wieder lieber einen holen, der alle Möglichkeiten in den U-Mannschaften ausgeschöpft hat und da dann auch seine Erfahrung gesammelt hat, um dann bereit für die großen Aufgaben zu sein, als den jetzt zur Nationalmannschaft zu bringen. Da kriegt er dann 20 Minuten Spielzeit, hat eine Chance, die setzt er daneben und kommt dann eher mal mit einem gebrochenen Selbstbewusstsein zurück.
Ja, das ist natürlich eine Herangehensweise. Ich verstehe, wo du herkommst, sag aber trotzdem, am Ende müssen die 11 besten aktuellen deutschen Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Und Woltemade ist das aktuell einfach. Und deswegen gehört er für mich auch eben in diese Nationalmannschaft. Und ja, die U21 ist wichtig, aber wir wissen alle, am Ende juckt es niemanden, ob die U21 jetzt eine gute Europameisterschaft spielt, wenn Deutschland 2026 Weltmeister wird. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir mit Woltemade instant Weltmeister werden. Ich möchte aber sagen, dass also so einer auf jeden Fall in die A-Nationalmannschaft muss, auch wenn er noch U21 spielen kann. Schön und gut, aber der ist obviously zu gut für die U21 und davon gehe ich, also ich bin mir sicher, der würde dieser A-Nationalmannschaft auch instant helfen. Ist jetzt nicht so dieses, ich glaube auch, das jetzt wieder nur hören sagen, aber ich glaube nicht, dass es dann irgendwie dieses Syndrom wird von wegen, oh, da ist jetzt eine große Bühne und da fühlt er sich nicht wohl, das glaube ich nicht. Weil nochmal beim VfB in der Bundesliga ist es auch eine große Bühne, schafft das. Und deswegen fand ich's, also würde es mich schockieren, wenn er das nächste Mal nochmal U21 spielen muss, weil der ist, der ist unfassbar. Und ey, GG, vielen, vielen Dank an Werder Bremen. 0 Millionen Ablösesumme. Einfach vom Hof gejagt. Danke nochmal.
Ja, gut, aber in Bremen hat er auch nicht funktioniert, ne? Also natürlich.
Aber dieses nochmal. Also dieses Spieler funktionieren nicht, da bin ich wieder beim NBA-Thema. LeBron und Luca funktionieren nicht. ich bin da kein Fan von. Wenn ein Spieler gut ist und Nick Woltemade ist obviously gut, dann wird der da schon auch irgendwann funktionieren. Natürlich gehört ein guter Trainer dazu, der ihn irgendwie dann richtig, richtig anpackt und dann auch in die richtigen Situationen und Formationen reinschmeißt. Aber Nick Woltemade wäre auch bei Werder Bremen wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Spieler geworden. Deswegen bin ich immer kein Fan davon zu sagen, ja, der funktioniert da und da nicht. Nee, ich glaube schon, dass der auch mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Vertrauen und ein bisschen mehr einfach mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass er dann auch von Leuten außerhalb bekommt, dann hätte der da auch schon sehr, sehr gut funktioniert.
Ja gut, aber wie häufig sagst du das Spielern nach, dass die ja eigentlich Potenzial hätten? So, irgendwann musst du als Verein halt die Reißleine ziehen, wenn es da nicht läuft. So, und dann ihn nicht zu verlängern. Natürlich sieht es jetzt im Nachhinein scheiße aus, aber ich glaube, da ist überhaupt kein böses Blut. So, die Bremer sagen halt, ja gut, schade, dass er bei uns nicht geklappt hat, aber Glückwunsch, dass es jetzt woanders läuft. Und Woltemade sagt auch, ja mein Gott, in Bremen, die haben mir die Möglichkeit gegeben, Bundesliga zu spielen, sollte nicht sein. Und jetzt in Stuttgart wird er glücklich. Ja. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie großböses Blut ja, herrschen muss. Nein,
böses Blut überhaupt nicht. Also natürlich überhaupt nicht böses Blut, aber sondern einfach, also Verantwortliche in Bremen, die sich einmal vielleicht zweimal angucken und denken, das war vielleicht nicht so schlau, den einfach so vom Hof zu jagen und dann einfach auch für Ummel gehen lassen. Weil nochmal, ey, dann, ja. Also das ist jetzt auch wieder hochgegriffen, aber das könnte schon einer der größeren Steals in der jüngeren Geschichte des deutschen Fußballs sein. Wenn der sich jetzt entwickelt...
Nee, ist so.
Ich sag dir ehrlich, ja. Wenn der jetzt irgendwann, und ich hab's jetzt schon wieder auf Twitter gelesen, die Bayern haben die Fühler ausgestreckt, Nick Woltemades Marktwert würde ich mal in den nächsten Jahren eher als steigend, also konkretieren, und dann wird da ein sehr, sehr hoher Millionenbetrag fällig und der hätte auch Werder Bremen bekommen
ja,
können.
Nö, deswegen. Nö, absolut. Also ich sag ja auch überhaupt nichts gegen sein Talent und dass es natürlich aus Brems Perspektive ärgerlich ist, dann jetzt rückwirkend zu sehen, dass man dafür kein Geld bekommen hat. Aber für die Leistung, die er in Bremen abgerufen hat, konntest du jetzt halt auch nicht wahnsinnig viel verlangen.
Das stimmt.
So, und
das
deswegen stimmt. Ist es halt für alle Parteien dann eine Win-Win-Situation. Aus Stuttgarter Brille natürlich umso perfekter, dass du dann halt einen Spieler for free bekommst. Ja, aber auf eine Sache muss ich nochmal zurück, weil du gerade gesagt hast, es wird mich ärgern, wenn er nächstes Mal nochmal U21 spielen muss. Und da gehe ich stark dagegen, weil nächstes Mal ist halt U21
ja, EM. Und, also wenn er die natürlich die EM soll er mitspielen, das gebe ich dir, wenn er bei der nächsten, ich gehe normalen Länderspielpause, du hast auf der einen Seite die A-Nationalmannschaft und auf der anderen Seite die U21. Dann, und es steht jetzt kein großes Turnier an, wo du sagen musst, ey, du musst dich irgendwie für die EM fit kicken, dann sage ich dir, dann muss dieser Junge auf jeden Fall A-Nationalmannschaft spielen.
Ja, gebe ich dir. Also ab September packt ihn gerne zu Julian mit dazu, wenn er sich bis dahin weiterhin beweist. Und da freuen wir uns dann auch drüber. Und da muss man dann auch sagen, haben wir uns halt echt entwickelt, ne? Von, oh scheiße, wer kommt nach Miro Klose? Mario Gomez, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Dress. Dann gab es ja diese kurze Phase, wo wir Stindl, Petersen und Sandro Wagner im Sturm hatten. So, und dann lange Timo Werner. So, da hast du halt einfach regelmäßig Bauchschmerzen bekommen. Und inzwischen guck dir halt mal an, ne? Du hast da vorne den Niklas Füllkrug, du hast einen Tim Kleindienst, du kannst auf einen Johnny Burkhardt zurückgreifen, dann ist ein Karim Adeyemi gerade in Form und dann kommt noch Leonik Woltemessi dazu. So, das ist halt, du hast schon schlechtere Angriffe gesehen in Deutschland.
Ja, und Rip in Peace Dennis Undorf. Aber Dödel Dennis wird zurückkommen, er wird stärker zurückkommen.
Ja, er ist aktuell halt auch einfach nicht zu erwähnen, ne? Weil,
ja, ist fair.
Der
ist fair.
Ist im Moment nicht auf Kurs.
Gut, jetzt hier. Lass uns Formel 1 machen. Wir haben zusammen Formel 1 geguckt. Das erste Mal, glaube ich, in unserem Leben. Zumindest so für 10 Minuten.
Ich wollte gerade sagen, so 14 Runden haben wir Formel 1 geguckt.
Ja, hier, China. Bengt ist natürlich um 8 aufgestanden. Man muss zu seiner Ehrenrettung auch sagen, also wir mussten eh früh aufstehen am Sonntag und haben es uns dann so ein bisschen zusammen noch vorm Frühstück gegeben. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt mit dem Rennwochenende machen soll. Wir haben, glaube ich, auch schon am Sonntag dann direkt drüber gesprochen, weil das habe ich ja auch, also gebe ich ehrlich zu, ich fand das Auftaktrennen in Australien extrem unterhaltsam. Also, das konnte man sich wirklich auch über die komplette Rundendauer dann auch geben. Aber das jetzt hier wieder in China war, also hat mich nicht wirklich abgeholt.
Ja, gut, also hatte ja schon seine Geschichten, ne? Überhaupt dann das erste Mal wieder ein Sprintrennen dabei, was sich dann auch noch Lewis Hamilton, oder warte, hat Hamilton das Sprintrennen gewonnen?
Ja,
habe ich gerade.
Nee,
ja, genau, was sich Lewis Hamilton dann auch noch holt. Und mit Oscar Piastri, den nächsten von McLaren, der sich dann die Spitzenposition krallt. Also da waren schon ein paar geile Geschichten dabei, aber natürlich das Rennen an und für sich hat jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Also da bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Gut, da ins erste Rennen ranzukommen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Das ist
quasi unmöglich.
Und ja, das ist so. Ja, gut, aber war trotzdem wieder interessant und vor allem sorgt es ja auch wieder für ein paar Cockpitwechsel, ne? Und das schon recht früh in der Saison.
Ja, also das ist, also zum einen, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass du dich als Rookie quasi in den ganzen Winter auf die Saison vorbereitest, wie es Liam Lawson schafft, wirklich im, also natürlich, der Red Bull ist nicht ansatzweise so überlegen wie in den letzten Jahren, aber es ist immer noch ein, also gigantisches Auto im Vergleich zu Williams, was da eben halt noch so rumguckt, gerade auf den hinteren Plätzen, wie du es wirklich zweimal schaffst, mit diesem Auto nicht ansatzweise irgendwie nach vorne reinzufahren. Sag ich auch ehrlich, finde ich einen nachvollziehbaren Move von Red Bull zu sagen, gut, du bist es anscheinend nicht in diesem Auto und wir ziehen jetzt schon nach Rennen 2 die Reißleine. Also.
Ja, also mal einmal zu Lawsons jüngster Rennvergangenheit. Der ist in Australien nicht, da ist er ja schon früh gecrashed. Dann im Sprintrennen hat er jetzt in China den 14. Rang geholt und im Rennen den 12. 12. Platz finde ich sogar dann schon gar nicht so verkehrt, aber.
Hey Bro, null Punkte. Also, nach zwei Rennen und einem Sprinten null Punkte. Du kannst jetzt sagen, natürlich als Rookie ist das nicht so schlecht, aber es ist wie wenn du dem FC Bayern irgendwie einen jungen Trainer geben würdest und der würde nach den ersten drei Spielen null Punkte holen. Da wirst du auch drauf gucken, ja, schön, dass du schön hier dabei bist, aber du hast eben null Punkte.
Ja gut, also ist nicht zu 100% vergleichbar, ne? Natürlich, ich sehe, wo du herkommst, aber bei Liam Lawson finde ich vor allem oder generell bei Red Bull kriegst du gerade die Rechnung dafür, dass du dich die letzten 5 Jahre nur auf einen Fahrer konzentriert hast und dass du dein ganzes Auto nur auf einen Fahrer zugeschnitten hast. Ja, da steckt Performance drin, aber ich glaube, dieses Auto ist unfassbar kompliziert zu fahren. Ich glaube, das ist wirklich verdammt schwierig, sich da in so einen Cockpit zu setzen, weil alles halt auf den Fahrstil von Max Verstappen angepasst ist und ist deswegen für jeden anderen Fahrer auch verdammt schwierig wird. Und genau jetzt schuldet auch die ganze Welt, dass sich die ganze Welt auf Sergio Perez eingeschossen hat. So, dem schulden die jetzt halt auch mal eine Entschuldigung, ne? Weil es jetzt gerade dann auch ziemlich deutlich wird, wie schwierig dieser Red Bull überhaupt ist. Und ja, da steckt Leistung drin, aber also ich mache ihm da schon weniger Vorwurf, sondern sag halt eher, dass es gerade mal die Retourkutsche ist, die Red Bull dann gerade unter die Nase bekommt.
Ach, also keine Ahnung, ich bin bereit, wenn Tsunoda jetzt in seinen ersten drei Rennen auch keine Punkte holt, dann sage ich, okay, Schere ist oben, man hätte den Lawson da auch gerne drin sitzen lassen können, aber glaube ich einfach nicht. Ich glaube, am Ende ist das Auto gut genug, dass du mit damit auf, also ich sage nicht, der ist der Rennen gewinnen soll, natürlich nicht, aber in die Punkte fahren und zumindest so, also in Anführungszeichen, obviously schlechtere Autos musst du damit hinter dir lassen, egal wie schwer das jetzt zu fahren ist. Da sage ich am Ende, wie du sagst, da ist genug Power drin und Verstappen kann ja offensichtlich damit schnell fahren, dann muss das auch für jemand anderes möglich sein. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin bereit, wenn Tsunoda, wie gesagt, in den nächsten drei Rennen das auch nicht hinkriegt, dann sage ich, okay, dann hat Red Bull einfach wirklich Scheiße gebaut mit diesem Auto. Ansonsten finde ich den Move fürs Erste nachvollziehbar und gut.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, die Stimmen werden ja gerade richtig laut, ob Red Bull überhaupt in der Lage ist, einen Max Verstappen zu halten. So, und selbst die Red Bull-Chefs sagen da jetzt gerade, dass sie da schon ein bisschen besorgt in die Zukunft schauen. Kein Interview vergeht, wo nicht mal irgendwie gefragt wird, was denn gerade zwischen Max Verstappen und Mercedes abgeht. So, und da muss ich schon sagen, gut, da scheint auch hinter den Kulissen nicht alles sauber und clean zu laufen. Also, ich glaube schon, dass der Red Bull, der die letzten Jahre überragend war, dieses Jahr nicht mehr so easy ist und du fast schon halt den besten Fahrer der Welt, der Max Verstappen gerade unumstritten ist, hinterm Steuer brauchst, damit da überhaupt was Brauchbares bei rauskommt.
Ja, aber also auf der anderen Seite macht das die Formel 1 nur wieder ein bisschen spannender. Und auch, also wenn du,
das stimmt.
Also dieses Jahr sind sie offensichtlich nicht das beste Auto, weil das hat sich dann auch wieder bestätigt. Ich finde, McLaren hat, zumindest jetzt am Anfang, wie gesagt, gibt es ja auch dann immer nochmal die Möglichkeiten, ein bisschen dran rumzutüfteln in der laufenden Saison, aber aktuell haben die das beste Auto, haben zwei gute Fahrer, wo wir auch schon letzte Woche einmal kurz drüber gesprochen haben. Ich find's geil, dass die also racen lassen, dass da jetzt sicher irgendwie kommt von wegen, ey, Lando ist schon ein bisschen länger dabei, der bekommt von uns Nummer 1, den Nummer 1 Service, sondern sie dürfen gegeneinander fahren. Diesmal gewinnt Piastri und ich glaube, also die werden Spaß machen diese Saison.
Das glaube ich auch. Also da kann auf jeden Fall ordentlich was kommen und freue mich auf jeden Fall drauf, auf alles, was da jetzt passiert. Wir haben eine Woche Pause, danach geht's in Japan weiter am 6. April. Da dürfen wir wieder früh aufstehen, 7 Uhr morgens das Rennen, da freue ich mich auch schon wieder.
Respektlos.
Nein, aber ja, also ich sag halt, 8 als Startzeit ist eigentlich richtig geil, weil also um 8 kann man schon auch mal wach werden an einem Sonntag. Inzwischen bin ich dann auch so weit, dass um 8 die Augen dann irgendwann automatisch aufgehen, wenn ich halt nicht bis um 3 oder sowas raus war. So, und dann morgens direkt Formel 1. Ja, count me in. Finde ich gut.
Ja, Das ist ja schön, dass Menschen verschieden sind. Das macht ja hier so eine Gesellschaft, macht das ja auch aus, ne? Habe ich mir sagen lassen.
Ja, ja, genau, genau so ist es. Gut, gerade sind auch Volleyball-Playoffs, die sind losgegangen. Erwartbar habe ich davon relativ wenig bis gar nichts mitbekommen.
Schwach.
Aber hol uns mal einmal kurz ab.
Geile erste Runde. Also wirklich geile erste Runde. Zwei deutliche Spiele, wobei Berlin sich dann am Ende 3-0 gegen die Netzhoppers durchsetzt, aber dann wirklich über zwei Sätze sich schon strecken muss. Lüneburg macht einmal kurz einen Prozess mit Freiburg. Das sind aber auch ja, wie gesagt, die 1-8-2-7 Matchups. Aber die gute Nachricht ist, und das haben viele erwartet, und das ging jetzt zumindest in der ersten Runde auch richtig gut los, die Matchups 3-6, also Friedrichshafen gegen Düren und 4-5 Herrsching gegen Gießen, sind so eng und ausgeglichen wie noch nie, seitdem ich auf dieser Liga drauf rumarbeite. Und es ist irgendwie, also natürlich, wahrscheinlich nehmen wir jetzt heute Podcast auf und jetzt in die zweiten Spiele werden zweimal deutlich, aber es ist irgendwie, also ich habe mich richtig gefreut, dass es so eng und so ausgeglichen aktuell ist. Weil es geht auch schon, es wird immer ein bisschen, natürlich, ey, alle diskutieren immer, die Liga ist in der Spitze schlechter geworden. Gebe ich dir wahrscheinlich. Berlin ist nicht mehr ganz so dieses Überteam und Lüneburg ist noch nicht 100% auf diesem Niveau, wenn du sie jetzt im internationalen Vergleich mit Italien, mit Polen vergleichst. Gebe ich dir. Aber trotzdem tut mir das als quasi Bundesliga-Fan nicht so weh, weil ich sehe, ey, wir haben eine unfassbar geile und ausgeglichene Volleyball-Bundesliga, was ich mir immer gewünscht habe in diesen Jahren, seitdem ich auf dieser Liga rumarbeite. Und das jetzt wirklich zu haben und ey, die ersten beiden Playoff-Spiele, 2x3-2 mit epischen Verläufen, das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Und deswegen kann ich auch irgendwie drüber hinwegblicken, dass jetzt vielleicht Berlin nicht mehr so das Nonplusultra ist.
Ja, kann ich verstehen. Und ist ja auch erstmal für uns dann alle ein gutes Zeichen. Wann geht's denn weiter? Also wie ist jetzt gerade der weitere Fahrplan? Erste Runde ist jetzt durch bei allen?
Genau, also spielst die Viertelfinale-Serien ja quasi noch im Best-of-Three-Modus. Danach geht's dann über Halbfinale und Finale in den Best-of-Five-Modus. Genau, also heute quasi ist schon Spiel 2 für Herrsching gegen Gießen. Das bringt euch jetzt nichts mehr, wenn ihr den Podcast hört. Am Wochenende die normalen zweiten Spiele. Und dann rein theoretisch unter der Woche, also der 1., 2. April, sind dann die dritten Spiele, wovon ich eigentlich ausgehe, dass Minimum eine Serie über die volle Distanz geht. Und dasselbe gilt ja dann auch für die Halbfinals. Also mich würde es schockieren, wenn wir sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale, als auch im Finale, ich glaube nicht, dass wir eine kurze Serie sehen. Dafür, und das ist ja das Geile, ich glaube, die Liga ist einfach ausgeglichen genug. Deswegen, ich lege euch das allen nochmal ins Herz. Bank bekomme ich da wahrscheinlich nicht mehr hin, das ist auch nicht so schlimm. Aber wer der Volleyball-Bundesliga früher mal eine Chance gegeben hat und jetzt gesagt hat, ja gut, am Ende gewinnt eh immer Berlin, nochmal eine Chance geben. Dieses Jahr macht's wirklich extrem Spaß, die Spiele sind geil, es ist ausgeglichen, es gibt geile Charaktere. Nimm die 12,50 in die Hand, das lohnt sich fürs dein Abo, haben wir ja auch letzte Woche schon erzählt, das geht gerade in vielen Ligen einfach um die Wurst in die heiße Phase. Und ey, es macht aktuell richtig, richtig Spaß, in dieser Volleyball-Bundesliga-Bubble irgendwie drin zu sein.
Ja, glaube ich. Also hat auf jeden Fall einen guten Value, die 12,50, weil, keine Ahnung, wir brauchen es jetzt nicht aufwiegen mit anderen Sportabos. So, die Mathematik, da vertrauen wir euch, dass ihr die auch hinbekommt. Hast du ein Hottake für uns? Irgendwas Wildes, was jetzt noch passiert?
Ja, mein Hottake ist eigentlich, dass ich diesem Berlin dieses Jahr noch nicht traue. Der Hottake wäre zu sagen, Berlin wird nicht Meister. Das wäre.
Traust du dich?
Ja, das wäre mein Hottake. Wenn du jetzt ein Hottake von mir willst, dann sage ich, Berlin wird dieses Jahr nicht Meister. Aber,
okay.
Ja.
Ist es dann Lüneburg-Zeit?
Und das weiß ich halt noch nicht mal richtig. Aber eigentlich, ja, normalerweise wäre es dann Lüneburg-Zeit. Weil die anderen, Friedrichshafen fehlten ein Tier-1-Zuspieler. Gießen ist für mich auch noch zu wackelig. Und Lüneburg, also die haben es jetzt dreimal schon geschafft, Berlin zu schlagen. Deswegen musst du denen auf jeden Fall zutrauen, irgendwie auch eine Finalserie gegen Berlin zu gewinnen. Wobei, wenn ich mir jetzt schon wieder selber reden höre, Berlin in diesen Finalserien ist halt auch schon immer, also wenn es wirklich drum geht, dann sind die extrem gut. Aber Lüneburg ist dieses Jahr so dicht dran wie noch nie. Deswegen, wenn du ein Hottake haben möchtest, sage ich, dass Berlin dieses Jahr vielleicht endlich mal fällig ist.
Ja, okay. Na gut, dann nehmen wir das auf jeden Fall mal mit und beobachten das geschärft die kommenden Wochen. Und mein Gott, du kriegst mich nicht zum Volleyball gucken. Krieg ich dich denn zum Handball gucken? Ist ja gerade Champions League Playoffs-Zeit.
Deswegen sage ich ja, es ist schön, dass Menschen unterschiedlich sind. Und da soll jeder seinen Sport gucken. Das ist ja alles schön und gut.
Ja, das ist so. Ich halte es auch kurz mit dem Handball, weil da ist noch nicht so viel passiert, aber es ist gerade Playoffs-Zeit. Die beiden deutschen Teams spielen halt auch heute, so deswegen brauche ich da jetzt auch noch keinen großen Ausblick machen. Wer Bock auf ein bisschen Ausblick Kram und Content hat, der kann sich ja gerne in den The Spin-Podcast reinhören. Aber ja, Magdeburg spielt gegen Dynamo Bukarest, so die sollten es eigentlich in der Tasche haben. Die Füchse Berlin kriegen es mit Kielce zu tun, auch da schon spannend eher, aber eigentlich dürfte da für die deutschen Teams nichts anbrennen. Und in den Viertelfinals gucken wir dann vielleicht dann auch nochmal ein bisschen drauf, weil da wird es dann natürlich auch interessant, wer kann sich fürs Final Four in Köln qualifizieren, aber haben wir noch ein bisschen. Was macht die NBA-Welt, wenn wir schon bei Sportarten sind, von denen ich keine Ahnung habe?
Mit Dirk Nowitzkis Fadeaway-Freepointern. Der wird genau jetzt bei mir so ein bisschen bleiben. Meine Warriors treten ein bisschen auf der Stelle. Curry leider nicht verletzt, das ist jetzt zu hoch gegriffen, musste jetzt aber zwei Spiele aussetzen wegen einer Steißbeinprellung. Und das merkst du einfach, wie generell diese ganzen Teams auch einfach an ihren Superstars hängen. Also die Warriors davor mit Curry, glaube ich, 11 der letzten 12 Spiele gewonnen. Jetzt ist er zweimal draußen, sie verlieren zweimal, haben wirklich auch nicht also den Hauch einer Chance. Das ist am Ende dann so. Und so funktioniert die NBA. Deswegen ist das tough. Ich meine, dass er jetzt aber auch direkt wieder zurückkommt, also jetzt nichts Längerwieriges. Was Längerwieriges eingetroffen ist, ist Damian Lillard. Der hat tatsächlich ein Blutgerinnsel ist auf also unbestimmte Zeit raus. Das ist natürlich ein herber Schlag für die Milwaukee Bucks, weil da haben wir auch letzte Woche schon mal kurz drüber geredet. Eigentlich dieses Duo mit Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard, die sollten eigentlich extrem gut funktionieren. Das wird es jetzt wahrscheinlich für die Playoffs nicht geben und ist natürlich ein herber Rückschlag und damit quasi auch das Aus für deren Playoff- bzw. Titelträume.
Aber hat man denn irgendwie eine ungefähre Vorstellung, wann er zurückkommt, oder ist einfach direkt Season-Ending?
Ja, keine Ahnung. Also das Ding ist ja bei, keine Ahnung, Kreuzbandriss, weißt du gut, das dauert 9 Monate, bis der wieder zurückkommt. Wenn du dein Ankle sprainst, dauert das 6 Wochen. Aber so Blutgerinnsel, Zeug, halt alles, was irgendwie mit, in Anführungszeichen, mal so innerer Medizin zu tun hat, ist halt, also da gibt's ja keinen Horizont, wo du sagst, ey, jetzt hast du Blutgerinnsel, in 2 Wochen kannst du wieder Sport machen. Wenn das irgendwie gut aufgenommen wird von den Medikamenten, was man halt so liest in den Artikeln, dann kann das schon noch irgendwie funktionieren, in den Playoffs rein theoretisch wieder Basketball zu spielen. Aber sowas kann ja auch echt, also einfach Kacke sich auf den ganzen Körper auswirken. Deswegen kannst du da ja quasi keine Vorhersage treffen. Und deswegen wird das auch nicht gemacht, sondern man sagt einfach, ey, der ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit raus. Aber so wie sich das anhört und wenn man in der NBA von auf unbestimmte Zeit raus, dann ist das immer eine sehr, sehr lange Periode.
Ja, na gut, dann sind doch mal die besten Genesungswünsche rausgeschickt und hoffen wir, dass da alles gut geht bei Dame und er bald dann auch wieder zum Ballen zurückkehrt. Ja, also ich glaube, mein Notizzettel für heute, der leert sich langsam.
Ich habe noch einen Shoutout zu vergeben, Shoutout an Franz Wagner. Der hat einmal, wenn wir immer viel über LeBron James reden, im direkten Duell gegen die Lakers, glaube ich, 34 aufgelegt gegen LeBron. Und also er hatte das 1-gegen-1 immer mal wieder gegen LeBron, hat ihm wirklich, also, Würfe gedrückt, wo du dir so sagst, hui, der hat schon mal höher gespielt, auch extrem wichtig für die Magic, die so ein bisschen ja im Mittelmaß der Liga festhängen, weil sie ja, und das haben wir auch schon mal in diesem Podcast thematisiert, extrem heiß reingestartet sind, weil auch das ist eigentlich so ein Team, die sind jetzt so über die letzten Jahre gereift und geformt mit extrem vielen jungen Spielern, das letzte Jahr das erste Mal Playoffs gespielt, 4-3 im siebten Spiel verloren. Und wo du jetzt so sagst, ey, okay, das Team ist jetzt gereift und diese Saison könnte es eigentlich mal soweit sein. Jetzt nicht, dass sie irgendwie einen Titel holen, aber dass sie eben nochmal besser geworden sind. Extrem heiß reingestartet, dann ist es dieses Szenario, wo sich sowohl Franz Wagner als auch Paolo Banchero, also quasi der zweite Superstar, dieselbe Bauchmuskelverletzung also quasi reinholen. Über 2-3 Monate raus gewesen, seitdem das Team echt so ein bisschen ja nicht mehr so vom Fleck gekommen und jetzt halt die spannende Phase. Alle sind eigentlich quasi wieder gesund, bis auf Moritz Wagner, der hat sich ja das Kreuzband kaputt gemacht. Wie gut können die jetzt noch wirklich sein? Und da war das Spiel gegen die Lakers auf jeden Fall ein dickes, fettes Ausrufezeichen. Franz war überragend. Und ja, also ich glaube, als deutscher Basketball-Fan, da rootet man so ein bisschen. Nicht, dass ich Magic-Fan bin, davon bin ich weit entfernt, aber das also finde ich schon geil, wenn so einer dann irgendwie auch quasi gegen die Besten der Welt so performt.
Ja gut, also Magic ja dann eigentlich auch zuletzt gar nicht mal so heiß gewesen, sind dann ja jetzt gerade wieder im Kommen, aber glaubst du, da ist noch was drin jetzt diese Saison, weil die sind ja gerade nur 8. im Osten.
Ne, deswegen, also die werden jetzt kein Titelkandidat sein, aber die große Frage, wie gut können die jetzt noch werden in den restlichen 10 Spielen und dann vielleicht mit ein bisschen Playoff-Rhythmus, weil sie eben gezeigt haben, Mann, die Lakers waren top besetzt, voll besetzt, da war LeBron wieder dabei, da war Luka dabei so und die haben sie einfach geschlagen auf eine geile Art und Weise. Und da denkst du, dann guckst du drauf und sagst, ey, das funktioniert schon. Und die, wie gesagt, zu Beginn der Saison haben die richtig gut funktioniert. Deswegen freue ich mich. Also es ist ein Team, was ich einfach gerne gucke.
Na gut, fair. Na gut, dann hoffen wir mal, dass sich da das dann aus deutscher Brille auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Und ja, mein Gott, also, dass Franz Wagner gerade den LeBron in der Tasche hat, das liegt ja auch auf der Hand, ne? Weil nur einer von beiden ist Weltmeister.
LeBron James ist sicherlich auch ein Weltmeister.
Glaubst du, LeBron ist Weltmeister?
Oh, wobei, wahrscheinlich ist er nicht Weltmeister.
Ja, stimmt.
Ich auch nicht. Ich glaube, also, LeBron James
ist, ist amtierender Olympiasieger, aber also Weltmeister weiß ich gar nicht. Ich würde gerade raten, nein.
Ja, warte, das will ich noch einmal kurz fact-checken. Aber wahrscheinlich ist LeBron James wirklich nicht Weltmeister. Nee. Also er ist einmal Dritter geworden bei einer Weltmeisterschaft. Das ist ein bisschen random. Er hat also natürlich dreimal Olympia gewonnen, aber er ist nicht Weltmeister. Ja, gut, dann hätten wir das auch geklärt.
Ja, ist doch eindeutig, wer der bessere Basketballer ist. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, haben wir es dann auch für heute. Tut uns leid, dass wir wirklich absolut mit keiner Silbe hier die Eishockey-Playoffs erwähnt haben, aber davon würde ich dann gerade auch mal raten, haben wir beide keinen Plan, oder?
Jetzt, also du lachst jetzt, aber ich bin ja tatsächlich tief drin im Eishockey. Meine Moskitos aus Essen, dritte Eishockey-Bundesliga. Mies verpfiffen worden im Playoff-Viertelfinale gegen die Löwen aus Bad Tölz, deswegen möchte ich mich zur Eishockey-Bundesliga nicht äußern.
Ach so, ja, okay, verstehe ich. Hat Schradin auch gepfiffen, oder?
Ja, jetzt hast du gestern mitbekommen? Ja, natürlich hast du es gestern mitbekommen. Ich fand das, also...
Ich war live dabei.
GG an Schradin. Also mittlerweile, ich finde den eh schon immer extrem cool, aber also... Wir hören quasi auf mit einem TikTok-Clip. Wer es nicht gesehen hat, Schradin hat Icon League gepfiffen. Und hat Willi einmal so ein bisschen zur Rede gestellt, weil der gedacht hat, er kann jetzt hier Schradin auf dem Platz anmaulen. Schradin 1A.
Ja, das stimmt. Ich sag halt auch so, irgendwann sind es dann auch nicht mehr die Worte. Irgendwann muss dann halt auch mal eine Karte kommen. Aber nö, ich finde auch, Schradin hat es richtig gut gemacht. Und also einmal für alle, die es da irgendwie nicht mitbekommen haben. Max Schradin ist ja Moderator in der Icon League. Und der ist aber auch ausgebildeter Schiedsrichter. Also pfeift, glaube ich, irgendwie auch bis zur Oberliga oder irgendwie sowas. Also ist ein wirklich guter Schiri. Und durfte dann halt auch mal ein, zwei Mal Icon League pfeifen. Das erste Mal gab es schon ein bisschen Kritik so aus Richtung Sydney Friede und Co., weil die dann gesagt haben, ja, wenn Schradin nochmal pfeift, dann spiele ich nicht. Und ich finde, da wird er auch einfach nicht fair bewertet von der Spielerschaft, weil die gehen da mit einem ganz anderen Mindset ran, wenn Schradin da auf dem Feld steht und jede seiner Entscheidungen ist richtig. Also es gibt eins, zwei, wo ich sage, gut, die kannst du in die andere Richtung
pfeifen. Ja, also die Meinung hättest du auch bei anderen Schiedsrichtern. Und es ist nicht so, dass Schradin pfeift nicht arg viel schlechter als die anderen Schiedsrichter. Und dann nochmal, guck da, ich verstehe auch nicht, warum sich Willi oder Sidney oder Ashraf, was jetzt ja darüber aufregen. Mein Gott, guck auch das Content sich drauf. Es ist goldener Content. Leute schalten ein, um Schradin als Schiedsrichter zu sehen. Deswegen verstehe ich es nicht, wie man dann sagen kann, ich spiele nicht mehr, wenn Schradin da pfeift. So, das ist Kindergarten.
Und vor allem, er pfeift gut. So, ja. Und das ist halt auch das Ding. So, er macht da richtig gute Spiele. Und da muss ich dann sagen, verliere ich dann das Verständnis vor den Spielern. So, weil die sich dann halt Sachen rausnehmen, die sie sich bei anderen Schiris überhaupt nicht trauen würden. Und guck dir mal das Spiel an, was Schradin gepfiffen hat. Das war aus Schiri-Sicht so ein undankbares
Spiel. Extrem schwierig.
Also, das war so ein schweres Spiel und ich finde, dafür hat Schradin richtig gut im Griff gehabt. Eine Entscheidung gab es, die schon diskutabel war, wo es halt einen Foul gab und kurz danach ist das Golden Goal gefallen. So, das hat er nicht gepfiffen, aber auch da, mein Gott, da sage ich auch, einerseits, ihr seid selbst schuld, weil ihr über 24 Minuten im gesamten Spiel reinholzt wie die Blöden, also weil die sich da wirklich kaputt treten, sondergleichen, und dann kannst du es halt nicht am Schiri festmachen. So, und Schradin hat es gut gemacht. Seine Sprüche werden mir ein bisschen zu sehr hochgehypt, so gut wie sie auch waren, dann erzählt dir jeder Schiedsrichter Obmann seit genau 30 Jahren. So, also ich habe ja auch meine Schiri-Ausbildung durchlebt und jeden Spruch, den er da gebracht hat, den habe ich halt auch schon 25 Mal auf irgendwelchen Lehrgängen gehört. So, ja, wenn du einen Bundesliga-Schiri haben willst, dann musst du Bundesliga spielen. Oder ich red dir nicht in dein Spiel rein, red du mir nicht in meinen Pfeifen rein. Sagt ja halt jeder Schiri Obmann immer, aber ey, ganz ehrlich, in solchen Momenten, wenn es zieht und wenn es fruchtet, dann ist doch auch das Ziel erfüllt.
Sehr guter Content. Also die Icon League wäre dumm, wenn sie Schradin da als Schiedsrichter absetzt und machen sie, glaube ich, auch nicht.
Ja, der Meinung bin ich auch. Aber naja, wir werden es mal sehen. Immer montags ab 17:45 auf dem Iconly-Kanal, da könnt ihr auch gerne vorbeikommen. Wenn da mal eine lustige Bauchbinde kommt, die kommt aus meiner Hand. So in dem Sinne würde ich gerade mal sagen. Dann belassen wir es dabei für heute mit ein bisschen Iconly dann noch raus. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Machen wir so. Tschüss.